der Podcast von Sport 2000. Hier dreht sich alles um Innovationen und Visionen, Themen, die die Sportbranche bewegen. Für eine bessere Zukunft. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Green Vision, dem Podcast von Sport 2000. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Host, und mit diesem Podcast möchten wir den Handelspartnern von Sport 2000 und allen Interessierten Fachwissen, Trends und Tipps für den Verkauf an die Hand geben. Außerdem möchten wir euch über aktuelle Trends und Entwicklungen innerhalb der Sport- und Outdoor-Branche informieren und natürlich gleichzeitig inspirieren. In der letzten Episode habe ich mich mit Dr. Heiko Schäfer, dem CEO von Mammut, ausgetauscht. Die Themen Design to Repair als klare Designphilosophie, Auswahl der Ingredient Brands, Sourcing-Strategien und die Herausforderungen bei Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft. Dazu ein Ausblick auf die Zukunft und Wachstum der Marke. Lauscht also gerne mal rein in diese Folge. Ja, und nun zur heutigen Folge und meinem Gast. Es geht auch um Kreislaufwirtschaft am Rande. Es geht auf jeden Fall aber um Recycling. Richard Dürr ist Geschäftsführer der Firma Recyclage aus Alzenau. Die Firma recycelt Produkte wie etwa Banner und produziert daraus Unikate, die dann Taschen oder Rucksäcke werden. Wie die Zusammenarbeit mit Sport 2000 zustande kam und was alles hinter der Geschichte der Firma steckt, das klären wir nun. Und ich begrüße Richard. Hallo, Richard.
Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, gerne. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben ja schon ein Vorgespräch gehabt und du hast mir so ein paar Sachen angedeutet, die ich dann nicht wusste. Und es gibt eine lange Historie zum Beispiel in der Firma, und da würde ich jetzt gerne auch mit einsteigen. Für alle Leute, die Recyclage nicht kennen, stell doch bitte die Firma mal vor und geh dabei auch darauf ein, was deine Mutter, was dein Bruder etc. damit zu tun haben. Fangen wir an.
Genau, wir sind Recyclage, ein Upcycling-Unternehmen, wie du schon gesagt hast, aus Alzenau in Unterfranken, also nördlichstes Bayern. Sind ein Familienunternehmen. Wie du schon erwähnt hattest, unsere Mutter hat die Firma gegründet 2008, damals noch als klassischer Weltladen, aber in Kombination schon mit dem Verkauf von Upcycling-Produkten, sprich mit dem Verkauf der Produkte wurden damals schon Projekte unterstützt in Brasilien, Afrika, ein würdiges Leben sozusagen den Menschen dort zu geben und natürlich auch so, sagen wir mal, den Nachhaltigkeitsaspekt in Bezug auf Umweltschutz zu forcieren. Also sprich, damals wurden Produkte aus alten Dosenclips zu Taschen umgewandelt und Sitzkisten aus alten Flipflop-Resten der Flipflop-Industrie. Genau so waren die ersten Touchpoints, sage ich mal, mit Upcycling. Eigentliche Upcycling, sprich Wieder- oder Aufwertung von alten Materialien, ging dann 2013 los mit Brot für die Welt. Das war der erste große Name, der damals auch in Bezug mit dem Weltladen auf meine Mutter zugekommen ist und dann gefragt hat, kann man daraus nicht irgendwas machen? Meine Mutter hat auch einen Textilien-Background, hat damals ein Modelabel gehabt in Brasilien. Ne? Zum Hintergrund, meine Mutter ist Brasilianerin, hat und wie gesagt, ein eigenes Label gehabt in Brasilien, um dort mit den Einnahmen der T-Shirts und Hosen sozusagen auch schon Projekte zu unterstützen im Amazonas. Und mit dem Leitgedanken ist, wie gesagt, nach Deutschland gekommen und hat das Ganze dann noch mit den Bannern umgesetzt. Das ging dann relativ kompakt zu, sage ich mal. Ganz klassisch zu Hause im Keller wurden die ersten Taschen genäht, viel ausprobiert. Das war mit ihrer besten Freundin noch damals zusammen. Und genau, das war so 2013, wo das die Verwandlung der einzelnen Materialien gestartet hat. Mittlerweile sind wir ja jetzt schon über 13 Jahre, 12, 13 Jahre jetzt dabei mit der Produktion von Upcycling-Produkten. Und mein Bruder und ich sind eingestiegen, so 2020, mitten in der Corona-Phase, sage ich mal, also sprich auch sehr, sehr challenging, sage ich mal, in Bezug auf Messen. Es gab nicht, ne, Materialien wurden ja überhaupt nicht benutzt im Sinne von Messeauftritten. Dementsprechend war es eine sehr challengige Zeit, aber es war ja auf jeden Fall viel gelernt, sage ich mal, und es war auch der Hintergrund, warum wir gesagt haben, da ist Potenzial da, wir probieren das aus. Und genau, jetzt sind mein Bruder und ich seit knapp 5 Jahren dabei und merken, dass da die Nachfrage steigt und Menschen sehen, hey, da kann man doch was draus machen aus dem Material. Genau, so
ja, spannend. Ist das verstanden. Genau. Ihr teilt das da euch dann familienintern auf. Wie ist die Aufteilung bei euch? Also du bist Geschäftsführer.
Genau, also wir sind tatsächlich seit ein paar Wochen eingetragene Gesellschafter, mein Bruder und ich, und Geschäftsführer. Meine Mutter ist jetzt einen Step nach hinten gegangen, hat gesagt, ich möchte euch unterstützen mit meinen Designs, mit meinen Kenntnissen in der Hinsicht. Sprich, mein Bruder hat so den kaufmännischen Hintergrund, ich mehr den Marketing-Hintergrund und meine Mutter dann den Design-Hintergrund, was das Ganze harmonisch macht und wir uns da gegenseitig unterstützen.
Ja, stark. Recyclage klingt französisch, ist es aber nicht. Wir können uns jetzt schon denken, dass es portugiesisch ist und es ist aber eine Zusammensetzung, oder? Von Wörtern, oder? Es ist eine Wortkreation, ne?
Genau, es ist eine Wortkreation aus den zwei Wörtern recyclar und agir, also recyceln auf Portugiesisch und agieren. Genau, so kam der Name zusammen. Ist, wie du schon merkst, manchmal ein kleiner Zungenbrecher für die Deutschen, die mit der Aussprache ein bisschen Schwierigkeiten haben. Aber ich sag mal, sprecht so ein bisschen Französisch aus, da kommen wir gut hin.
Ja, sehr, sehr gut. Jetzt ist deine Mutter ja, kann man sagen, eine absolute Pionierin, wenn es um Recycling und Upcycling geht. Stark. Also wie ist sie dazu gekommen? Was war so die Initialzündung, in diesen Bereich zu gehen? Und was waren damals die Herausforderungen?
Genau, also wie du schon sagst, meine Mutter hat ja immer so ein bisschen den sozialen und Nachhaltigkeitscharakter schon immer in sich getragen. Sie kommt aus Brasilien, aus São Paulo, spezifisch aus der großen Metropole. Also schon immer mit sehr viel Müll, sehr viel Dreck, muss man einfach sagen, wenn man dort ist, kommt man nicht dran vorbei, immer schon vor Augen gehabt und sie wollte immer was ja, Nachhaltiges machen, um einfach diese Anzahl an Müll einfach zu reduzieren und gleichzeitig soziale Projekte zu unterstützen. Also das ist so die Kern-DNA, die sie mit nach Deutschland getragen hat, erst in dem Weltladen eingebunden hat und dann später mit der eigenen Produktion von Upcycling-Produkten integriert hat und wir dabei halt immer mit Hilfe mit Sozialprojekten auch in Deutschland immer zusammengearbeitet haben und auch bei uns in der Produktion bis heute mit eingliedern. Ich denke, die größte Challenge war, den Leuten davon zu überzeugen, dass Müll eine zweite Chance verdient hat. Das ist für Leute gerade so ein Jahr 2010 bis 2013 war es noch sehr, sehr jung, die Geschichte. Also kaum kannten die Menschen überhaupt die Möglichkeit, sowas zu machen. Dementsprechend war da ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit zu leisten als heute. Heute sind die Leute, gerade in Bezug auf den Umweltschutz, ein bisschen mehr aware und sagen, okay, vielleicht kann man doch ein bisschen mehr machen und dementsprechend fällt es uns heutzutage ein bisschen leichter, was die Wiedernutzung deren Materialien angeht. Also Leute kommen aktiv auf uns zu und damals musste unsere Mutter sozusagen ein bisschen mehr auf Messen gehen, aktiver da sein, Ständen da sein und sagen, hey, uns gibt's und das machen wir. Und heutzutage ist der Name oder beziehungsweise die Möglichkeit schon ein bisschen bekannter geworden.
Ja, du schneidest es an, du sprichst es an. Die Awareness, das Bewusstsein ist dafür vorhanden, gestiegen. Ist dem tatsächlich so? Also ist das so, weil ihr natürlich mit dieser Branche zu tun habt? Wenn ich jetzt zum Beispiel mal so auf den Sportfachhandel schaue und auf das, was Hersteller machen, ja, es wächst, es muss auch wachsen. Mhm. Teilweise ist es gesetzlich so, dass es eingebunden werden muss. Aber wie gestaltet sich das aus deiner Sicht, wenn du mal auf das ganz große Bild schaust? Ist immer nur so Deutschland und wie bewegen wir uns bei dem Thema? Bewegen wir uns da im richtigen Tempo? Gibt es noch mehr zu tun?
Es gibt immer viel mehr zu tun. Also das ist Punkt eins, ganz klar. Wir haben gemerkt über die letzten Jahre, auch mit durch viele Gespräche von meiner Mutter, dass so Unternehmen zum Beispiel wie Freitag, die Taschen aus alten LKW-Planen machen, die Pioniere schlechthin auch in den 90ern schon immer gewesen sind, aber diese Marke einfach unglaublich gestiegen ist. Das heißt, in dem Moment, wo du viele Taschen, viele ja, Upcycling-Produkte siehst, ich denke auch Leute persönlich in ihrer privaten Umgebung diese Taschen sehen, sowas so eine Initialzündung startet sozusagen, um einfach zu sagen, hey, sowas gibt's. Ja, viele Menschen brauchen einfach erstmal ein Objekt, das sie sehen, um überhaupt auf die Idee zu kommen. Und dadurch, dass es mittlerweile viele Taschen und Brands gibt, die nachhaltige Produkte, sprich nachhaltige Taschen, Upcycling, Recycling-Taschen auf den Straßen verwenden, auch dass diese Idee mittlerweile sich so ein bisschen manifestiert. Was uns heutzutage noch fehlt, ist ein bisschen was wir sehen, dass noch zu wenig in der eigentlichen Messeplanung oder Planung mit einfließt, was später mit den Bannern passiert. Sprich, ich habe ein Event, irgendwo ein Pop-Up-Event, das heißt, es wird einfach nur über die Message und über die Zielgebung gesprochen, aber nicht, was später aus dem Material entstehen soll oder beziehungsweise was passieren soll. Also sprich, diese Planungsgeschichten, die fehlt uns noch oft. Das heißt, manchmal fehlt noch ein bisschen diese Erklärung, die wir dann mit den ersten Gesprächen führen. Das heißt, auch wir gehen gerne auf Messen. Wir waren letztes Jahr auf 4 große Messen in Deutschland, um einfach noch mehr Überzeugungsarbeit zu leisten und auch diesen ersten Initial oder den ersten Funken überspringen zu lassen auf Menschen, die sich um die Planung von solchen Events kümmern.
Das musst du, glaube ich, ein bisschen sortieren für uns. Also zum einen recycelt ihr Produkte, da gehen wir später auch nochmal genauer drauf ein. Mhm. Und zum anderen beratet ihr Messen oder Firma im Umgang mit bestimmten Produkten und der Verwendung oder der neuen Verwendung? Oder wie haben wir uns das vorzustellen jetzt?
Genau, du kannst es vorstellen, ich gehe jetzt mal von einem Event- oder Messeveranstalter aus, es ist meistens oft so, dass gerade die Personen immer die gleichen Materialien verwenden. Das heißt, die haben ein Standardportfolio an 3-4 verschiedene Materialien. Das sind irgendwie Blackdrop-Banner, also sprich irgendwie von hinten nicht einsehbar, oder Farnstoffe oder die klassischen PVC-Banner, die sie dann nutzen, oder Mesh-Banner, das sind so perforierte Banner, die dann im Außenbereich einkommen. Das sind meistens die gleichen. Deswegen, wir gehen dann von Anfang an sagen, Leute, schickt uns einfach mal ein kleines Paketchen mit einem Quadratmeter je Material. Wir schauen uns das an und können auf Basis dieser Zusendung, dieser Materialzusendung oder Materialproben dann sagen, okay, die Produkte eignen sich und genau, formen sozusagen eine kleine, so eine Produktübersicht zusammen aus den Materialien, wo es Sinn macht, und gehen dann in die Planung für die Messe im kommenden Jahr. Also sprich, Messebanner kommt bei uns an, wir sagen, die Produkte gehen, der Kunde möchte planen, nächstes Jahr zum Beispiel ein neues Fahrrad zu präsentieren. Wer möchte für das Fahrrad gleichzeitig zum Beispiel einen Sattelschoner, einen Sattelschutz haben. Das heißt, wir planen sozusagen aus dem Banner vom vorigen Jahr ein Produkt fürs kommende Jahr, was dann passend zu dem neuen Produkt entsteht. Und im Bereich Running oder Sport wäre es sowas zum Beispiel wie für Essex zum Beispiel, haben wir letztes Jahr fürs Team-Event eine Schuhtasche hergestellt aus einem alten Backdrop-Banner, und in diesen Täschchen sozusagen wurden die neuen Laufschuhe präsentiert. Das heißt, die Teams haben sozusagen den Schuh in der Hand gehalten und haben den vorher in der Tasche halt schon bekommen. Das heißt, die Tasche soll auf jeden Fall später für den Sport auch genutzt werden. Das ist ja auch Ziel des Ganzen, dass du die Taschen nicht einmal benutzt, sondern dass sie qualitativ super sind und natürlich langlebig sind und nicht direkt in der Ecke landen. Ja, und
Das ist ja tatsächlich auch ein Vorwurf an recycelte Produkte, der immer noch ein bisschen kursiert, dass recycelte Produkte in der Qualität nicht adäquat sind und dann schneller kaputt gehen. Da würde ich gerne mit dir auch ganz kurz drüber sprechen. Natürlich mit dem Sizing, dass es Unterschiede gibt. Ihr habt jetzt sehr robuste Produkte wie Taschen. Ja, in der Sportindustrie gibt es verständlicherweise an manchen Stellen Probleme noch, wenn es um Textilien geht, wobei auch da viel gelöst ist so, aber da war lange Zeit das Problem, die Fasern waren zu rau, sage ich mal, das Produkt hielt nicht so lange und so weiter. Die Probleme sind bekannt, in größten Teilen gelöst. Aber zurück zu dir. Wie beurteilst du die Qualität und generell, du hast einen guten Marktüberblick. Was hat sich da verbessert und wo muss tatsächlich noch was verbessert werden?
Genau, also gerade im Bereich Werbeartikel, man kennt selbst, das sind Produkte, die meistens für wenige Euro angeboten werden. Irgendwo muss der Preis auch zustande kommen, das ist logisch. Wir haben uns direkt gesagt von Anfang an, dass wir, wie gesagt, langlebige Produkte machen wollen, die jetzt nicht nur einmal zum Einkaufen halten, sondern wir haben zum Beispiel so Geschichten gemacht wie X-Nähte. Ne? Das heißt, wir haben eine extra Nähmaschine gekauft, die so eine X-Naht macht, die einfach den Henkel langfristig haltbar macht, dass der Henkel, mit dem du die Tasche trägst, später auch Gewichte tragen kann, die es mit einer normalen Naht nicht gemacht hat. Das heißt, wir wollen die Langlebigkeit halten, weil nur so auch ein nachhaltiges Produkt entsteht. Sonst kannst du, sage ich mal, typischerweise auch das Banner gleich verwerten oder sozusagen gleich den Müll zuführen, wenn du es nur einmal nutzt so, oder es noch einmal kaputt geht. Das heißt, wir schauen uns Produkte an, lassen uns inspirieren und sagen, genau so, nur besser.
Jetzt ist es so, dass ihr einen sehr, sehr breiten Kundenkreis habt. Und da ist ja zum Beispiel auch die Fußball-EM mit dabei gewesen oder die NFL-Games in München oder in Deutschland. Ne? Mhm. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Mal, wie kommen solche Projekte zustande und was genau beinhalteten diese Projekte?
Also wir sind, wie du schon richtig sagst, relativ breit gefächert, ne, wenn man sich überlegt, wo Banner eingesetzt werden. Ne, das kann jetzt bei Events sein, das kann für Großveranstaltungen sein, wie du es gerade eben gesagt hast. Es können aber auch sein, Baustellen oder so relativ, sagen wir mal, gängige Geschichten wie jetzt eine neue Aktion bei irgendeinem Fitnessstudio, ne, wie du schon sagst. Das sind meistens, wenn du jetzt von den Großveranstaltungen sprichst, wie die Europameisterschaft, die wir jetzt im vergangenen Jahr betreut haben, oder die NFL Games, vor 2 Jahren waren die, glaube ich, in München, dann sind das meistens so öffentliche Auftraggeber wie so Sportagenturen, sag ich mal, die in den Kommunen inkludiert sind, die dann auf uns zukommen und sagen, wir haben in einem halben Jahr die Veranstaltung, planen so und so viel Banner zu. Das wird ja ganz am Anfang praktisch schon in deren Planung mit eingebaut, wie viel Banner und Fahnen in der ganzen Stadt hängen werden. Und mit den Angaben kommen die meistens auf uns zu. Wir haben das Glück, dass wir einen relativ guten Auftritt haben online. Das heißt, wir uns da dementsprechend auch gut aufgestellt haben und die Sport, sozusagen diese Sportagenturen innerhalb der Kommunen dann uns gut finden, sozusagen. Ne? Und das heißt, es fängt meistens an mit der Anzahl der Planen. Die schicken uns auch immer ein Materialmuster zu einer Plane und wir dann in die Planung gehen, wo wir die einsetzen. Gerade bei so großen Veranstaltungen sind es meistens die Städte, die mit den Produkten später zum Beispiel Schuhen, also so Schülern sozusagen die Taschen zukommen lassen. Jetzt für die Europameisterschaft im vergangenen Jahr haben wir Rucksäcke hergestellt aus alten Meshbannern, die dann an Fußballschulen in ganz Deutschland verteilt worden sind. Ja, das ist immer auch diesen sozialen, nachhaltigen Charakter immer im Einklang. Und genau, so kannst du das vorstellen.
Und was für Produkte sind zum Beispiel beim Fußball entstanden?
Da haben wir Rucksäcke gemacht. Das waren so diese klassischen Kurierrucksäcke, in denen später auch noch so Jerseys reingelegt worden sind, so Pylonen sozusagen, um, ja, genau, sozusagen, ja, Sportutensilien, die dann noch extra eingemacht worden sind. Das heißt, unsere Produkte werden oft kombiniert mit anderen Geschichten. Das heißt, entweder kommt noch was extra rein, wie im Beispiel Essex, kommen neue Laufschuhe rein, wird noch eine Message mit eingebaut, sei es ein QR-Code oder genau, mit ein bisschen Erklärung noch dabei. So kannst du es vorstellen. Aber es ist grundsätzlich unterschiedlich. Ne? Wenn du jetzt dir zum Beispiel einen Bauzaunbanner anschaust, wo eine Baustelle entsteht oder beziehungsweise gerade eine aktuelle Baustelle ist, nehmen wir diese Bauzaunbanner, wenn die Baustelle fertig ist, stellen daraus Schlüsseltaschen her, an denen neue Schlüssel angebracht werden für die Besitzer der neuen Wohnung sozusagen. Ne? Das heißt, da ist immer irgendwo ein gewisser Touchpoint zu dem Produkt, den der Endkunde sozusagen dann kriegt.
Okay. Wo stellt ihr die Sachen her eigentlich?
Wir haben, unsere Hauptproduktion ist bei uns in Alzenau. Das heißt, bei uns findet der komplette Zuschnitt statt, die Design der Taschen statt und das Stanzen der Teile sowie die Reinigung. Und machen Kleinproduktion, so bis, na, sagen wir so 1000 Stück. Und arbeiten, haben dann noch zwei andere Nähereien. Eine Näherei in Essen, dort arbeiten wir mit Menschen mit Behinderung zusammen, die uns da unterstützen, und eine Näherei in Polen, die, wo wir mit Menschen mit einem Fluchthintergrund arbeiten, auch hauptsächlich aus der Ukraine. Dementsprechend haben wir uns, genau, alle unsere Produktion so ausgesucht und aufgebaut, dass die immer den nachhaltigen sozialen Charakter widerspiegeln unseres Unternehmens. Also sprich immer die DNA, die schon immer mit seit 2008 zusammen mitfließt, auch ja sichtbar ist, sage ich mal.
Ja gut, das ist ja auch organisch gewachsen dann, ne? Das sind ja Partnerschaften.
Das sind Partnerschaften, genau. Und jetzt haben wir zum Beispiel eine neue Partnerschaft mit Erdtal. Das ist eine Werkstatt für Menschen mit psychischen Erkrankungen in Aschaffenburg, wo wir angefangen haben, genau, sozusagen Reinigungsarbeiten denen zu geben, dass sie uns die Teile reinigen. Mittlerweile übernehmen die ganz viele Aufgaben und wir integrieren diese Menschen auch bei uns in Alzenau in den ersten Arbeitsmarkt. Also sprich, dass sie nicht nur, also es fängt sozusagen an, dass wir die Aufträge dorthin geben, die Leute unsere Produkte und die Geschichte so, ja, so toll fanden, dass sie gesagt haben, hey, können wir nicht einen Außenarbeitsplatz mal ausprobieren, dass wir bei euch arbeiten, anstatt hier in der Werkstatt. Und so ging das los und mittlerweile haben wir die komplett übernommen bei uns und haben die sozusagen so in den ersten Arbeitsmarkt mit integriert, und das ist auch das Ziel. Ne? Das ist, soll immer so eine harmonische Basis sein zwischen Aufträge vergeben und auch Mitarbeitenden bei uns in der Firma eine Chance zu geben.
Genau. Wie viele Mitarbeitende sind das so, die quasi im Zusammenhang mit euch, für euch arbeiten?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind bei uns in Alzenau sind wir jetzt 12, bei Erdtal sind es in Aschaffenburg 6, die Näherei in Essen, dort sind es 10 Leute, die nähen, und in Polen sind es auch so um die 10. Also all in all kannst du so mit knapp 30, 40 Personen rechnen.
Ja, weil ich konnte mir das nicht so vorstellen, also wie viele Leute jetzt bei euch inkludiert sind quasi. Ne?
Ja, genau. Genau.
Die Partnerschaft mit Sport 2000, die würde mich natürlich auch interessieren, weil es auch der Podcast von Sport 2000 ist. Wie ist die zustande gekommen? Und dann können wir darauf eingehen, was wir oder was ihr zunächst mit Sport 2000 geplant habt. Also wie ist es, wie seid ihr zustande, wie seid ihr zusammengekommen?
Genau, Kati von Sport 2000 ist auf uns zugekommen tatsächlich, aber auch durch Empfehlung vom Campus Mainhausen. Das ist eine Eventmanagement-Firma in Mainhausen in der Nähe von Frankfurt. Und Kati kam dann schon direkt mit den ersten Ideen auf uns zu, was sie sich so vorstellen. Und da ging es eigentlich auch so ähnlich los, dass wir gesagt haben, schickt uns erstmal ein bisschen Material zu, wir schauen uns das an. Sagt uns, in was für eine Richtung es gehen soll. Was plant ihr sozusagen für den Sommer? Und ja, was gibt es Besseres für den Sommer als Brillenetuis? Und wir haben sozusagen auch einen Sattelschoner für die Fahrräder hergestellt und gehen tatsächlich jetzt auch schon so in die Planung von Produkten, die wir nicht in unser Portfolio anbieten. Ne? Wir sind in der Hinsicht auch flexibel und offen. Wir haben eigene Technikerin, meine Mutter die Designerin und schauen uns die Stoffe sozusagen erstmal an, schauen, was möglich ist. Und meistens ist das so in Kombination mit dem Kundenwunsch ein eigenes Produkt für die jeweilige Zielgruppe sozusagen zu entwerfen. Und das funktioniert meistens in einer guten Zusammenarbeit mit Prototypenherstellung, Zusendung des Prototypens, dann über die Verbesserung sprechen, wenn es ein bisschen komplizierter ist. Und genauso kannst du es vorstellen, ja.
Okay. Ja, mit Kati ist Katja Mendel gemeint, ne? Also als genau. Format Managerin bei Sport 2000 bekannt. Und der Messecampus Mainhausen, da finden die ganzen Ordermessen statt von Sport 2000. Und ihr werdet ja auch mit vor Ort sein bei der Running Experts Messe, wenn ich richtig informiert bin.
Genau, ja.
Ja. Da kann man euch treffen oder wie ist es geplant?
Genau, so kannst du es vorstellen. Also wir werden vorbeikommen, wir planen so den ganzen Tag ein. Wir nehmen mehr Produktbeispiele einfach mal mit, Branding-Optionen, wie kannst du es vorstellen, wie ein Projekt abläuft, wie können wir das Produkt branden. Wichtig ist natürlich für unsere Kunden auch das Logo mit zu präsentieren. Wie wird das Logo präsentiert? Was gibt es für Messages? Ne? Wir stellen zum Beispiel jetzt für Peak Performance, auch große Outdoor-Klamottenhersteller unter anderem, auch Produkte her, die eine bestimmte Message tragen sollen. Ne? Zum Beispiel hatten wir im letzten Projekt aus alten Bannern so ein kleines Nähutensilien-Case gemacht, das dann an die Mitarbeitenden weitergegeben wird, um einfach zu sagen, Leute, bevor ihr es wegschmeißt, versucht es erstmal selbst zu reparieren. Und das sind so kleine Messages, die dann auch nach außen getragen werden können. Und das wollen wir an dem Tag mal präsentieren und einfach den Menschen oder den Interessierten einfach mal ein paar Möglichkeiten nennen. Und da werden wir tagsüber den ganzen Tag da sein und freue mich da auf jeden Fall auf interessante Gespräche und vielleicht auch mal so einen kleinen Funken überspringen zu lassen. Das wäre auf jeden Fall toll, wenn wir da Materialien ein zweites Leben schenken.
Das ist also tatsächlich auch eine gute Info an alle Gäste, Besucher der Running Experts Messe, an Händler auch. Ihr könnt auch eure Banner mitbringen sogar, solltet ihr alte Banner haben. Und da habe ich mit Kati gesprochen. Ihr könnt die dann am Green Vision Stand abgeben und Kati übermittelt die dann quasi an euch und damit ihr die weiterverarbeiten könnt. Geplant ist wohl, dass Giveaways produziert werden, Geschenke produziert werden für Partner, für Händler etc. Und der Austausch mit euch kann natürlich auch gesucht werden, aktiv. Eine sehr, sehr gute Sache. Und wie man ja auch hört, sind ja große Marken auch schon dran beteiligt. Du hast Essex eben mal genannt. Jetzt haben wir mit Peak Performance eine der großen Outdoor-Marken. Spricht sich also ganz gut rum in der Sport- und Outdoor-Branche auch, ne?
Ganz genau. Also ich denke, die Idee dahinter, die Banner aus der letzten Kollektion neu zu nutzen, vielleicht kennst du es auch, die Kollektionen ändern sich vierteljährig gefühlt und dementsprechend fällt einiges an Bannern an, die dann hoffentlich dann für die nächste Aktion genutzt werden können.
Und man muss ja auch dazu sagen, man bekommt immer Unikate. Ja? Also dadurch, absolut, dass alles zusammengewürfelt wird, sage ich jetzt mal, soll nicht despektierlich klingen, aber dann hat man natürlich immer ein einzigartiges Stück.
Ganz genau, das ist auch Teil des Ganzen. Es ist nicht nur ein Produkt, was in Anführungszeichen nachhaltig ist, sondern es ist wirklich auch ein Unikat, was dann auch wiedergespiegelt wird. Ne? Wir achten immer drauf, rein weiße Stellen, schwarze Stellen so weit wie möglich zu vermeiden oder rein weiße Stellen zu vermeiden, um da einfach diesen Upcycling-Charakter zu machen, weil das macht das Produkt auch aus, sage ich mal. Wenn man sieht, ist es schon mal ein Hingucker, ne? Wenn jetzt mal zum Beispiel irgendein Buchstabe oder einfach ein Strich da ist und das Ganze auch besonders macht. Und das wollen wir dann auch meistens in dem Branding mit inkludieren, setzen zum Beispiel ein Upcycled By über das Logo, ne? Upcycled By Sport 2000. Wir hatten jetzt mit Kati auch so kleine Hangtags benutzt mit Hintergrundinformationen zu den Bannern und dass es sich darum um Upcycling-Produkt handelt. Aber wie du schon sagst, es ist jedes Stück ein Unikat und das soll irgendwie auch ja was Spezielles sein und genau darauf achten wir.
Aber es könnten jetzt rein theoretisch auch natürlich Marken und Händler auf euch zukommen, zum Beispiel bei der Running Experts Messe, und mit euch solche Sachen besprechen. Also, dass man sagt, auch hier in Stückzahlen, sind das auch kleinere Stückzahlen, die möglich sind, oder dass man was produzieren lässt?
Genau, wir starten meistens, also wir haben eine Mindestbestellmenge von 50 Stück, ne? So kann man sich das vorstellen, dass wir meistens so ein Kickstart machen mit kleineren Produktionen und schauen, hey, kam gut an, ne, und können dann praktisch im nächsten Schritt die Banner fürs nächste Projekt erstmal einlagern. Das heißt, wir sagen jetzt nicht mehr hier pro Projekt eine Bannerlieferung, sondern haben die Möglichkeit, über ein halbes Jahr auch Banner einzulagern und dann zu sagen, wir probieren das aus, wir schauen, wie kommen die Produkte an und können im nächsten Schritt sozusagen ja die Stückzahl erhöhen und dann halt Material zu retten oder versuchen, das ganze Material zu.
Ja, super. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut gerne mal vorbei, insofern ihr auf die Running Experts Messe geht. Ich finde, es klingt mega spannend an der Stelle. Und eine Frage an dich noch. Wohin entwickelt ihr euch und was plant ihr für die Zukunft? Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben?
Genau, also wir planen, das Upcycling messbar zu machen. Also sprich, interessant ist es natürlich auch zu wissen, inwiefern das Upcycling auch einen Impact für das Unternehmen selbst hat. Wir möchten in diesem Jahr, also wir planen jetzt in den nächsten 3 Monaten, den Corporate Carbon Footprint und den Product Carbon Footprint zu berechnen. Das heißt einmal, was ist unser Fußabdruck von der Firma, den wir haben? Da kommt alles dazu, sprich die Fahrten von unseren Mitarbeitenden hier in die Firma, bis hin zum Product Carbon Footprint. Das heißt, dann schauen wir, was wir an Strom verbrauchen, zum Beispiel für die einzelnen Produkte. Und anhand dieser Berechnung wollen wir klare CO2-Zahlen unseren Kunden bieten. Aktuell haben wir nur Infos zu CO2-Äquivalenten, also sprich, was wird produziert für einen Quadratmeter oder was wird emittiert für einen Quadratmeter Banner, also wie viel CO2 entsteht durch die Produktion eines Quadratmeter Banners. Das heißt, aktuell können wir so den Vergleich zu Produktion von Standardprodukten, Standardwerbeartikeln geben. Und wie gesagt, für die Zukunft wollen wir ein komplettes Reporting unseren Kunden mitgeben, damit die auch im Nachhinein sehen, hey, das haben wir jetzt eingespart. Und das bauen wir so dann in unsere CSA-Reports dann mit ein. Und genau, das ist zum Beispiel eins. Wir planen weiter Integration neuer Mitarbeitenden von Airtel hierher, arbeiten mit denen auch super gut zusammen, wollen unser Team auch in der Hinsicht vergrößern und wollen natürlich wieder an Fachmessen und Nachhaltigkeitsevents teilnehmen. Dazu gehört jetzt auch die Running Expert, bei der wir auch wieder aktiv da sein wollen. Und so kannst du es gut vorstellen. Also das sind so unsere To-Dos sozusagen und unser Plan sozusagen für dieses Jahr.
Ich finde, das klingt ausgezeichnet, Richard. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich möchte dir auf jeden Fall danken für deine Zeit und für die Einführung in das Thema Recycling aus eurer Warte. Ja, also ein herzliches Danke an dieser Stelle.
Danke auch an dich und dass wir die Möglichkeit hatten, so ein bisschen mal über die Möglichkeiten des Upcyclings zu sprechen. Vielen Dank.
Ja, super gerne, genau. Ja, das heißt, wir sind leider schon wieder am Ende. Ich hoffe, ihr konntet auch heute wieder einiges mitnehmen und sprecht Recyclage auch gerne an. Wir werden eine E-Mail-Adresse hinterlegen, beziehungsweise ihr könnt uns auch anschreiben. Unter green.vision@sport2000.de solltet ihr Fragen zu dieser Folge haben und natürlich auch, falls ihr Anregungen habt. Also immer her mit den E-Mails, wir freuen uns. Ansonsten, folgt uns gerne, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr an Episoden und Informationen, vor allem rund um Innovationen, Materialien, Produkte und Verkaufstipps aus der Welt der Sportindustrie. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Ralf Kerkeling.